Willkommen zum Strick- und Spinn-Podcast, die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich bin die Distelfliege und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 51. Ich habe heute für euch mal wieder Stricken, Spinnen, urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde. Und das ist ja so ein bisschen die Neujahrsfolge heute und deswegen gibt es so ein bisschen jahresrückblicksmäßig was zu hören. Und es geht los mit dem allseits beliebten Housekeeping. Und zuerst wollte ich was zur Musik sagen. Das ist ein Stück, das nennt sich She's Older von Arc Point. Und das habe ich über diese Musikplattform für GEMA-freie Musik Jamendo gefunden. Ich werde euch das in den Shownotes auch verlinken. Das ist Musik, die unter einer Creative Commons Lizenz steht und man darf sie dann verwenden, wenn man sozusagen das, was man macht damit, auch unter dieselbe Lizenz packt. Und meine Sachen sind sowieso Creative Commons. Ich habe das auch in meinem Blog da so gekennzeichnet, weil ich sowieso nicht so richtig dran glaube, dass ich an diese Urheberrechtsdurchfechtereien da, also selbst wenn von mir jemand was nehmen würde oder klauen würde und das verwenden würde, dann hätte ich wahrscheinlich weder die Muße noch die Kraft noch das Geld, um da sowieso was rumzuklagen. Und da ich sozusagen freie Kreativität und freie Sachen super finde, fällt es mir auch gar nicht schwer, das alles unter so einer Creative Commons Lizenz zu machen. Muss mal die Musik ein bisschen leiser machen. Jo. Dann wollte ich noch was zum Quiz sagen, zum super tollen 50 Folgen urbane Spinnstube Quiz von der letzten Folge. Das geht ja noch bis zum 15. Januar. Könnt ihr noch mitmachen. Die Fragen sind im Blog. Bis auf eine Frage. Dazu müsst ihr die Folge 50 anhören. Und haben schon einige mitgemacht, was ich super finde. Und ich habe die Mails total gerne gelesen. Und es haben aber auch welche gesagt, sie wussten die Fragen nicht oder sie wissen nicht alle Fragen. Und ich möchte auf keinen Fall HörerInnen benachteiligen, die noch nicht so lange dabei sind, und deswegen könnt ihr gerne auch mitmachen, wenn ihr nicht alle Fragen wisst. Das heißt, ihr könnt gerne euer Bestes geben und das Quiz dann mir einschicken, also die Ergebnisse, und ich verlose dann unter allen, die mitgemacht haben, die Preise, und nicht nur unter denen, die alles richtig haben. Weil es kommt halt aufs Spaß haben am Mitspielen an und nicht darauf, alles zu wissen. Also haut rein, schickt mir ruhig die Fragen oder beziehungsweise eure Antworten an quiz@spiritvoices.de. Also so richtig viele Leute haben nämlich noch nicht mitgemacht. So, es haben gerade so viele mitgemacht, dass jede dritte Person einen Preis gewinnen würde. Also die Chancen stehen noch ziemlich gut. Und deswegen macht doch bitte noch mit, auch wenn ihr vielleicht noch nicht alle Folgen gehört habt und noch nicht alles wisst. Es gibt ja auch Fragen. Also es gibt ja auch diese Umfragefunktion, die dann mehr für meine für mich dient, also wo ihr was über euch schreiben könnt, wie ihr zum Stricken gekommen seid und so, und das lese ich super gerne. Und genau, also auch dabei sein ist alles, und ihr müsst nicht perfekt alles wissen oder alles richtig haben, um eine Chance zu haben auf die Preise. Genau, dann, was gibt's noch Neues in der Podcast-Welt? Also es gibt sowieso relativ viel Neues. Es gibt eine neue Folge von Madison Lane und ihrer Wohnküche. Juhu! Und dann gibt es auch eine neue Folge, gab es auch inzwischen, von Tini und ihrem Zwillingsnadel-Podcast. Und überhaupt finde ich das toll, dass es inzwischen so schön einige deutschsprachige Podcasts gibt. Die Susanne, die Tini machen ja auch regelmäßig Folgen. Shanti Manu ist wieder bei YouTube. Dann Fiber Pirates hat gerade technische Probleme, habe ich gehört. Irgendwas mit dem neuen Audacity-Aufnahmeprogramm will nicht so, aber die macht ja bestimmt auch bald weiter. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt ist halt Maddie auch wieder zurückgekehrt an den Busen der Podcasting-Welt, und das freut mich sehr. Genau. Ja, dann kommen wir gleich mal zum Stricken. Und zwar habe ich heute den bestrickenden Jahresrückblick, und dazu habe ich mal wieder meine gesamten Projekte bei knitmeter.com eingepflegt. Wenn ihr das nicht kennt, das ist so ein, ja, eigentlich eine relativ einfache Anwendung im Internet, wo die eigentlich sich gut ergänzt mit der Projektdatenbank bei Ravelry. Denn man gibt praktisch, man kann dann alles, was man gestrickt hat, eingeben, und man gibt halt an, wie das Projekt heißt, wie viel Meter man gestrickt hat und wann. Also es ist nichts Tolles, nur halt einfach, man muss einfach nur einhaken, wie viel Meter man gestrickt hat bei den einzelnen Projekten, und das Ding rechnet es dann zusammen, und dann kriegt man so ein kleines Widget, also so ein kleines Bannerchen, wo dann immer steht, wie viel man gestrickt hat oder halt so. Das kann man dann auf seinem Blog oder überhaupt im Forum oder irgendwo kann man das dann anzeigen lassen. Und ich mache das immer so, dass ich manchmal, also ein-, zweimal im Jahr, hacke ich dann alles, was ich gestrickt habe, bei Knitmeter ein. Und dann gehe ich halt in meine Ravelry-Projektdatenbank, weil dort kann man ja, da bin ich dann total diszipliniert und führe immer schön Buch, wie viel Wolle und Garn ich verbraucht habe. Und dann rechnet Ravelry, wenn ich zum Beispiel die Wollknäuel Sockenwolle abwiege, habe ich, weiß ich nicht, 80 Gramm verbraucht, dann rechnet mir Ravelry das schon netterweise um, wie viel Meter das dann waren. Und das muss ich dann einfach nur noch bei knitmeter.com eintippen, und dann habe ich gleich eine Liste von allem. Und nach diesem knitmeter.com kann man auch eintippen, was man gesponnen hat, und sich ein Spin-Widget machen lassen. Und das habe ich auch gemacht, weil ich versuche ja auch meine Spinnprojekte bei Ravelry einzupflegen. Und das habe ich letztes Jahr erstmals gemacht und dieses Jahr das zweite Mal. Deswegen habe ich jetzt sogar einen Vergleich. Also in 2011 habe ich 9.789 Meter gestrickt und 2012 nur noch 5.800 Meter habe ich gestrickt. Das ist nicht so viel, glaube ich. Und wenn man so mein Ravelry anschaut, ist auch nicht so irre viel fertig geworden. Also ich habe einfach dieses Jahr wenig gestrickt. Aber ja, die Gesundheit hat es mir auch gedankt, sagen wir mal. Also Ich kann ja nicht so mega viel am Stoch. Inzwischen kann ich wieder relativ viel am Stück stricken, aber man will es ja nicht überfordern und überreizen. Also ich will das nicht so herausfordern, mein Glück, und möchte so gesund bleiben, wie ich ja jetzt wieder bin. Und nicht wieder irgendwie Armentzündung haben und so. Also habe ich wirklich so ein Drittel weniger gestrickt als das Jahr davor. Aber dafür habe ich 2011 3460 Meter gesponnen und 2012 fast 6500 Meter. Also fast, ich habe fast das Doppelte gesponnen von im Vergleich zum Vorjahr, was eigentlich auch, was leider auch heißt, dass ich 1 Kilometer mehr Garn in meinem Stash habe als davor, beziehungsweise 1 Kilometer mehr Garn produziert habe, als ich verbraucht habe. So letztes Jahr habe ich, lass mal rechnen, da habe ich ungefähr 3500 Meter mehr Garn verstrickt, als ich nachgesponnen habe. Ja, und dadurch wird der Stash, ist es letztes Jahr ein Tick kleiner geworden und dieses Jahr ist er halt wieder größer geworden. Und ich frag mich halt, wie ich denn, also da ich ja echt immer noch, oder also ich bin ja jetzt nicht mehr auf Wolldiät, aber ich habe mir einfach ein anderes Kaufverhalten angewöhnt, oder mich reizt jetzt nicht mehr alles, was man kaufen kann, so sehr. Und ich muss nicht dauernd Garn kaufen, ich kann Garn bewundern und muss es nicht dauernd besitzen. Und dadurch kaufe ich recht wenig, aber trotzdem wächst der Stash. Und ich frage mich manchmal, wie ich das besser zählen kann, wie viel ich denn so wegstricke, wenn ich immer nachspinne. Ach ja, also ich war vorhin auf dem Blog von Ella unter ringelmeets.de und sie hat irgendwie ihr einen Januar, 1. Januar Stash Inventur gemacht und dabei kam halt, hat sie ihr handgesponnenes Garn nicht mitgerechnet für den Stash, weil sie meinte, das wäre für sie nochmal eine andere Kategorie. Und dann dachte ich, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, also nicht das noch mitzurechnen, so dass man, was habe ich jetzt hier gemacht? Nee, alles gut. Ich stricke mal wieder und muss aufpassen. Aber dass ich mich nicht verstricke. Eigentlich ist es so ein einfach zu merkendes Muster, was ich da eigentlich im Schlaf drauf habe, aber beim Podcasten ist es anscheinend immer noch eine Herausforderung. Wo war ich stehen geblieben? Genau, das Spinngarn, das Handgesponnene nicht mit einzurechnen in den Stash, aber dann wieder, passt eigentlich auch nicht ganz so gut zu meiner Situation, weil das ist in meinem Ravelry Stash, ist ja beides. Und ich finde eigentlich diese Ravelry Stash Datenbank auch ganz gut, um den Überblick über meinen Stash zu behalten. Und ich möchte dann halt ungern dann nochmal ein anderes Zählsystem einführen, wie das, was Ravelry schon vorgegeben hat. Also werde ich das halt weiter so führen, dass ich eben mein Stash durch Nachspinnen automatisch vergrößert, was ja auch so ist, weil es entsteht ja dann einfach Garn, mit dem ich arbeiten kann. Ich spinne ja nicht, um was Fertiges zu haben, sondern um was zum Stricken zu haben. Ja. Genau, der bestrickende Jahresrückblick mit knitmeter.com, aber ich habe jetzt auch noch aufgeschrieben, was mir am besten gefallen hat von meinen Projekten und nicht nur, wie viel ich gestrickt habe, und ich habe jetzt gar nicht so viel gestrickt und deswegen sind es relativ wenige Projekte, die die es auf die Liste geschafft haben meiner Lieblingssachen. Und also ich muss sagen, es ist dieses Jahr kein Knallerprojekt dabei gewesen, wo ich sage, das war jetzt ein Meilenstein meines Strickhobbys. Was ich am tollsten finde vom Ergebnis her, ist die BFL Nylon-Socken aus handgesponnenem Garn, weil die halten sehr gut, sind einfach auch sehr schön und das Garn ist einfach sehr, mag ich sehr gerne. Die trage ich total gerne und bin dann immer total stolz, das Garn auch selber gesponnen zu haben. Was ich auch gut fand dieses Jahr, also 2012, war, dass ich bei Mother Bear Knit Along Crochet Along mitgemacht habe, den Dr. Gemma macht in ihrem Knit Cognitive Forum auf Ravelry. Und da habe ich zwei Bärchen, die ein bisschen nach Katzen aussehen, gestrickt und die habe ich dann in die USA geschickt, wo die dann wiederum weitergeschickt werden an Kinder, die durch AIDS entweder selbst an AIDS erkrankt sind oder durch AIDS Familienangehörige verloren haben und die oft auch Waisenkinder sind und das gefällt denen halt wahnsinnig gut, dass jemand ihnen was Handgemachtes, mit Liebe Gemachtes irgendwie zugedacht hat. Also das finde ich ein tolles Projekt und deswegen habe ich da mitgemacht. Und was ich noch auch ganz schön fand war, oder halt was ich jetzt gerne auch habe, ist der Daybreak Shawl von Steven West. Das war zum Teil dann eher ein bisschen langweiliges Projekt, weil man halt wirklich lange Reihen von glatt rechts hat. Aber ich finde, das ist so ein klassisches, schönes Design, dass es echt Spaß gemacht hat und das Tuch zu besitzen macht jetzt auch Spaß. Genau. Und was ich nicht so den Oberbrüller fand in diesem Strickjahr, war der Plain and Simple Pullover von Vera Valley Mackie. Den weiß ich nicht, also ist eigentlich ein netter Pullover, vielleicht ist auch mein Garnwahl dafür nicht das Glücklichste gewesen. Ich habe mir beim Wollwechsel in Berlin so ein Seidana Garn ertauscht gehabt und das ist so ein Garn aus Wolle, Seide und Plastikgemisch und das ist sehr dünn und ich habe dann mit 2 mm Rundnadeln einen sehr dünnen Pullover davon gestrickt und dachte, ah, das ist halt dann so ein tolles Stück, was nicht dick ist, was man eben so halt als eine Schicht anziehen kann und genau, weil was einfach total gut zum Kombinieren ist und das dann so ein bisschen Wärme bringt. Und das Garn ist nicht besonders warm, also der Stoff ist nicht besonders warm geworden, also nur dünn. Und es ist so vom Fall her, also wie der Stoff fällt, ist es so ein bisschen kraftlos und charakterlos. Und die Knöpfe auf der Schulter sind zwar irgendwie ein witziges Detail, sitzen aber leider auf der Schulter, auf der Seite, wo ich immer den Gurt meiner Kameratasche tragen will, wenn ich unterwegs bin und die Kamera dabei habe. Also auch doof. Und der Kragen, also dieses asymmetrische Kragendetail, das guckt dann halt manchmal so blöd an der Seite raus aus dem Hemd oder wenn man was drüber oder drunter trägt. Und also ich trage den schon, ist aber jetzt nicht so der Hit in meiner Garderobe, wie ich vorher dachte, dass es werden könnte. Ja, genau. das ist also so ein bisschen, also wo ich sagen würde, da hat sich die viele Strickerei auf den sehr, sehr dünnen Nadeln jetzt nicht so wahnsinnig gelohnt. ja, oh, bin ich schon wieder mit dem Mustersatz fast zu Ende? Auch nicht schlecht, ja, ja. Ja, das war also der bestrickende Jahresrückblick, den mit den ganzen Sachen. Also insgesamt war es ein schönes Strickjahr. Und dann kommen wir zum Spinnen. Und da kommt dann der spinnende Jahresrückblick oder so. Aber ich hatte eigentlich beim Spinnen ein anderes Thema als den Jahresrückblick. Ich habe dieses Jahr, wie ich schon beim Knitmeter gesehen habe, halt total viel gesponnen. Und dann hatte ich das Problem, als ich jetzt meine ganzen Spinnmeter eintragen wollte, dass ich einige Garne nicht in meiner Ravelry-Stash-Seite eingepflegt hatte. Und ich habe immer gesponnen und mal hier, mal da was gesponnen. Und dann gab es den totalen Einpflegestau. Und dann wusste ich gar nicht, was ich jetzt eigentlich an Metern gesponnen habe und habe dann noch so am 29. Dezember habe ich dann noch die Garne fotografiert und habe noch eingestellt und habe die Lauflängen ermittelt. Und dann habe ich die halt nochmal nachträglich habe ich noch drei Garne eingestellt, die irgendwie meiner Aufmerksamkeit entglitten sind unterm Jahr. Und das ist ein wunderschönes Blue-Faced Leicester Lace Garn. Also es hat jetzt nicht so viel Lauflänge. Das sind, muss ich glatt mal mein Ravelry befragen. So, ich mach's auf. Was hat es denn für eine Lauflänge? Also es hat 780 Meter, aber auf 140 Gramm. Das entspricht 555 Meter auf 100 Gramm. Also es ist etwas dünner als Sockenwolle von der Lauflänge her. Und ich liebe das. Es ist so ein Rostbraun, Rot, Grau. Und die Farben sind einfach nur total schön. Ich habe einen handgefärbten Kammzug von Dornröschenwolle versponnen und genau, das Garn ist echt ein super tolles, weiches, schönes Tuchgarn geworden. Ich muss mal wieder ein Lace-Tuch stricken, sehe ich schon kommen. Und das wäre echt auch, also mit der Lauflänge kann man schon ordentlich ein schönes Tuch stricken. Ja, das habe ich gemacht. Dann habe ich meinen Artjan, was ich schon mal neulich erwähnt habe, habe ich eingepflegt in meinen Stash. Und dann bin ich ja gerade noch dabei, Finkhof-Garn zu spinnen aus Finkhof-Kartenband. Und da sind auch zwei Stränge fertig und die habe ich dann auch schon eingepflegt. Und jetzt ist mein Stash, glaube ich, wieder halbwegs up to date. Und deswegen wollte ich darüber reden, wie man eigentlich jetzt die Lauflänge von einem Garn bestimmt. Und das werden wahrscheinlich die meisten, die spinnen, wissen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Man wickelt einen Strang. Dazu benutze ich eine Nidi Nordi, also so eine Kreuzhaspel. Und dann zähle ich schon beim Haspeln, zähle ich schon die Wicklungen eigentlich in der Regel. Aber manchmal, wenn ich mich beim Haspeln verzähle, dann haspel ich einfach weiter und zähle es am Schluss alles. Und wichtig ist halt, dass ich nicht die Angabe der Haspel benutze. Also diese Nidi Nordi ist ausgelegt auf 1,8 Meter Stranglänge. Die macht aber generell kürzere Stränge als 1,8 Meter. Das liegt daran, dass sie auf der Nidi Nordi ja relativ gespannt werden, die Garne. Und wenn sie dann sozusagen entspannt und locker liegen, dann ist die Länge wiederum anders, als wenn sie total unter Spannung auf der Nidi Nordi gewickelt sind. Und dann kommt noch dazu, wenn man die halt dann in dieses Entspannungsbad wirft, die Garne, und wenn ich die gesponnen und gezwirnt habe, dann werfe ich die eigentlich immer in ein Entspannungsbad. Dann gleicht sich nochmal der ganze Drall aus, die Wollfasern verändern sich noch, also die legen sich dann nochmal in die Endform sozusagen im Wasser. Und wenn es dann getrocknet ist, dann ist es meistens noch mal ein Stückchen kürzer geworden und etwas fluffiger. Und dadurch verändert sich sowohl der Strangumfang als auch die Dicke des Garns. Deswegen wird praktisch der Umfang vom Strang nach dem Baden erst gemessen und die Dicke des Garns auch. Dazu habe ich so ein Wraps per Inch Tool, also so ein WPI Tool. Das ist einfach nur ein Hölzchen, wo ein Inch reingeschnitzt ist. Und da wickelt man das Garn eben so lange drumrum um das Stöckchen, bis der Inch umwickelt ist. Das sind 2,54 Zentimeter, ein Inch. Und man zählt dann die Wicklungen und das kommt dann kriegt man raus, wie dick das Garn ist. Also je dünner es ist, umso öfter kann man es einmal, kann man es rumwickeln, bis der Inch voll ist. Diese Zahl, die man rauskriegt, wenn man es rumwickelt, sind halt diese Wraps per Inch. Und das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge eh schon mal erzählt, aber jetzt ist es ja egal, jetzt ist es verjährt. Bei Ravelry kann man ja die Garndicke angeben, wenn man seine handgesponnenen Garne einpflegt. Und wenn ich das jetzt machen würde, bekomme ich hier so ein Dropdown-Menü, wo dann Weight steht. Und dann habe ich die Auswahl zwischen Thread, Cobweb, Lace, Light Fingering, Fingering, Sport, DK, Worsted, Aran, Bulky und Super Bulky. Dabei sind ab dem Fingering ist halt dann die WPI, also diese Wraps per Inch, sind da angegeben. Und die stimmen meiner Erfahrung nach nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel stricke ich hier mit Sockenwolle, gerade die angeblich 14 WPI hat. Und wenn ich das aber um mein Wraps per Inch Tool rumwickle, komme ich auf mehr als 14. Und als ich angefangen habe zu spinnen, habe ich dann immer auch diese Wraps per Inch gemessen und habe dann gedacht, ah, jetzt habe ich 14, jetzt habe ich Sockenwollstärke. Dann habe ich daraus Socken gestrickt und mich gewundert, wieso meine Maschenprobe nicht hinhaut, wieso das alles total dick ist und wieso das mir mehr wie sechsfach Sockenwolle vorkommt, weil diese 14 Wraps per Inch keine Sockenwolle sind. Das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum Ravelry diese Angaben hat. Und wieso aus welcher Tabelle die übernommen werden, aber ich glaube, Ravelry ist einfach als Community für die Strickszene sehr maßgebend und da richten sich die Leute danach. Aber wenn man es tatsächlich auf einem Wraps per Inch Gerätchen mal nachmisst, dann kommt man nicht auf 14 bei Fingering. Also die anderen Garne, Sport und DK und so weiter, habe ich jetzt nicht nachgemessen. Die habe ich, ich weiß nur bei Sockenwolle, weil ich stricke auch halt sehr viele Socken und da ist es halt einfach klar. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe auf meinem iPod eine Spin-App. iSpin Toolkit heißt die. Und da gibt's auch einen Wraps per Inch Gauge. Und der ist zum Beispiel, der entspricht praktisch der tatsächlichen, ja, was ich tatsächlich messen kann. Also wenn ich jetzt meine Sockenwolle über das Feld lege von 20 Wraps per Inch, kommt es so ungefähr raus, komme ich dabei raus. Und bei 14 Reps per Inch ist eindeutig sehr viel dicker als Sockenwolle. Da gibt es jetzt auch eine Tabelle. Da steht Fingering 24 bis 30 Reps per Inch. Also es ist extrem mehr als Revelry angibt. Es ist total anders. Sport ist angegeben in 18 bis 24. Also ich würde es doch mal nicht so streng sehen. Ich würde sagen, Fingering wären so 20 bis 24. Und dann haben wir hier, vergleiche ich mal, Sport ist hier mit 12 angegeben, Sport ist hier 18 bis 24, DK ist mit 11 angegeben und hier 12 bis 18, Worsted ist hier mit 9 WPI und hier 8 bis 14. Das heißt also, in den dickeren Stärken ist sich Revelry und die Tabelle vom Icebin Toolkit eigentlich einig, nur dann, wenn es ins Dünnere geht, also Fingering und so weiter, da weicht es dann schon extrem ab. Und deswegen weiß ich da nicht, also ich ordne meine Garne, die ich selbst spinne, da ein nach dem, also Lace-Garn sortiere ich ein unter Lace und Fingering unter Sockenwollstärke und so, aber ich richte mich nicht nach den Reps per Inch, die da stehen, weil die einfach nicht stimmen. So. Ah ja, also ich weiß nicht, warum das so ist, warum gerade im Fingering-Bereich das so derartig abweicht von dieser anderen Tabelle. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, zwischen den beiden Tabellen, würde ich sagen. Und genau, also lasst euch nicht kirre machen von der Revelry-Tabelle. Die stimmt einfach bei Fingering und Sport nicht so ganz. Und ab DK bis Worsted über Aaron nach Bulky ist es dann wieder, würde ich sagen, so kann man, wie es tatsächlich, wie man es tatsächlich gewöhnt ist von Garn, die man kauft. Also wenn man sich auf irgendeine Tabelle einigen würde, wäre es ja auch okay, aber zum Beispiel Fingering Weight, da wird einfach diese gesamte Sockenwolle, die man kaufen kann, drunter eingesetzt und die erbringt einfach im Messen keine 14 WPI. Es ist nicht so, bringt es nicht, es ist einfach Quatsch und falsch und so, ich verstehe das nicht. Warum das trotzdem immer so gemacht wird. Genau, also so, wobei, ich war eigentlich stehen geblieben dabei, dass die Reps per Inch nach dem Baden gemessen werden und halt auch der Strangumfang wird nach dem Entspannungsbad gemessen und man soll sich also, wie gesagt, von der Revelry-Einstellung nicht verrückt machen lassen, sondern man soll sozusagen seine eigene Einschätzung treffen und sich dann entsprechend das Garn da einpflegen. Und um jetzt die letztendliche Lauflänge rauszubekommen, nimmt man einfach die Anzahl der Wicklungen des Strangs mit mal mit dem Umfang des Strangs. Also wenn der Umfang 1,5 Meter ist, ich habe 30 Wicklungen, dann habe ich 45 Meter Garn. Und das rechne ich dann immer noch um auf 100 Gramm. Also wenn ich zum Beispiel keine vollen 100 Gramm habe, dann rechne ich das mit einem Dreisatz um, dass ich weiß, wie viel auf 100 Gramm die Lauflänge gewesen wäre. Und das ist dann meistens auch nicht ganz vergleichbar mit gekauftem Garn, weil handgesponnenes Garn, besonders wenn es im kurzen Auszug gesponnen wurde, ist etwas schwerer und dichter als maschinell gesponnenes Garn. Ob das jetzt daran liegt, dass einfach nur die Technik so ist oder dass eben handgesponnenes Garn oft oder sehr, sehr oft oder meistens aus Kammzügen gesponnen wird und das dann praktisch einfach ein Kammgarn ergibt und das, was man industriell kauft, ich weiß jetzt nicht, ob das aus Kammzügen gemacht wird oder aus Kadenband. Oder wie jetzt Industriewolle eigentlich, wie da der Rohstoff aufgearbeitet wird für die Maschinen. Aber Kammgarn ist tendenziell auch immer schwerer als eben Streichgarn oder eben dieses worsted gesponnene Kammgarn aus Kammzügen. Und ich denke mal, dass da so der Kammzug, die Kammzugherstellung erzeugt einfach auch viel Abfall und so. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es ökonomischer ist, eben für diese Industriewolle kein Kammgarn zu machen, sondern einfach so ein Mischgarn. Und dadurch wird es auch zustande kommen, dass handgesponnene Garne einfach schwerer sind pro Lauflänge als gekaufte. Das heißt aber nicht, dass man jetzt nicht dünn genug spinnen kann oder so, wenn man tatsächlich ein Garn spinnt, was auf die 100 Gramm, zum Beispiel diese klassischen 420 Meter Lauflänge hat, wie diese gekaufte Sockenwolle, dann ist das Garn meistens ein Tick dünner als die gekaufte Sockenwolle. Also ich hatte eins, was echt, wo ich genau dieses BFL Nylon-Sockengarn, was ich 2012 gesponnen habe, kam eigentlich so gut wie auf die Lauflänge, war aber halt dünner als die gekauften Garne. Man konnte aber trotzdem super die Socken draus stricken, so Mustersocken, war alles echt kein Problem. Ja. Also so mache ich das mit meinen Garnen, wenn ich die bei Ravelry einpflege. Ich ermittle halt schön die Lauflänge, ich wiege die ab und ich rechne dann auch nochmal das auf 100 Gramm runter. Auch damit man so ein bisschen Vergleich hat, was zum gekauften Garn. Also wenn ich das dann. Und diese Lauflängenbestimmung finde ich total wichtig, weil wenn ich zum Beispiel auf Ravelry ein Strickmuster sehe, was ich stricken will und wo dann angegeben ist, wie viel Meter ich brauche, was einfach viel besser ist, wie wenn da steht, wie viel Gramm ich brauche. Also in Deutschland ist es ja immer so üblich, das in Gewicht zu sagen, wie viel man braucht und das ist ja eigentlich Quatsch, weil es hängt ja auch wirklich von der Lauflänge ab, wie viel man an Gewicht braucht. Und bei Ravelry ist es ja so schön, dass da wirklich steht, wie viel Meter man braucht. Und dann kann ich meine handgesponnenen Garne total gut einsetzen für Projekte und kann dann auch abschätzen, ob es reichen wird. Und bis jetzt bin ich damit echt sehr gut gefahren. So, und jetzt mache ich ein kleines Päuschen und dann geht's weiter mit der urbanen Selbstversorgung. Ups, wo habe ich denn jetzt hier mein Lesezeichen reingeprökelt? So, jetzt geht's erstmal wieder weiter. Und zwar bei der urbanen Selbstversorgung will ich das Puppenthema von der letzten Folge wieder aufwärmen. Für mich passt es da schon ganz gut rein, weil es ist halt selbstgemacht. Eine Puppe ist eine selbstgemachte Sache und eine Alternative eben zu dieser industriell hergestellten Plastikpuppe, die so gerade Standard ist. Und wer jetzt Kinder hat oder Kinder oder Nichten oder irgendwie sonstige Kinder im Leben, also Kinder von Freunden oder der Patchwork-Familie, kommt irgendwann wahrscheinlich in die Situation, wo es darum geht, Plastikspielzeug oder eben selber machen, weil dieses natürliche Spielzeug, wenn das ist einfach alles meistens Handarbeit und wenn man diese Handarbeit nicht selbst macht oder sondern sie machen lässt, dann hat es halt auch einfach seinen Preis und Was auch völlig korrekt ist, muss ich sagen. Ich habe letzte Folge ja schon erzählt, dass ich hatte, zusammen mit meiner Schwägerin eine Puppe zu nähen. Und da habe ich dann Starthilfe bekommen von Maria von mariengold.net, die einfach total wunderschöne Puppen näht und auch die Kleider dafür. Und sie hat einfach so einen Style von Puppe, der mir total gut gefällt. Und da ich halt das Glück hatte, Maria schon mal kennengelernt zu haben, habe ich mich dann an sie gewendet und gefragt, wie wir denn jetzt zu so einer Puppe kommen können. Und sie hat mir dann ein Buch ausgeliehen, was ich auch bei der letzten Folge erwähnt habe. Das ist von Karin Neuschütz, die Waldorfpuppe, wie man sie macht, wie man ihre Kleider näht. Und ja, Karin Neuschütz schreibt eben, warum gibt es eigentlich Waldorfpuppen? Und zwar, ja, da steckt dann wahrscheinlich irgend so eine Philosophie dahinter, und sie skizziert es auch ganz kurz, nämlich, dass die Stoffpuppe ist halt eine weiche Puppe, die ein Unikat ist. Da wurde bei der Herstellung oft an das Kind gedacht, was die Puppe bekommen soll. Die Puppe ist einzigartig dadurch. Klar, ich habe jetzt das Buch hier liegen und mache das so spontan. Man kann die Puppe detaillierter nähen oder nicht so detailliert. Man kann die Puppe auch in der Größe anpassen. Und in den Waldorfschulen, schreibt sie, ist es eben so, dass es gar kein richtiges Nähmuster für diese Puppen gibt, sondern erst wird der Kopf halt gemacht, der wird halt frei geformt, und danach wird der Körper sozusagen improvisiert genäht, ohne bestimmtes vorgegebenes Muster. Und sie hat halt ein Zuschnittmuster in ihrem Buch, weil halt das ganz Freie, so, das kann halt auch ein bisschen in die Hose gehen. Und wenn man jetzt nicht in der Waldorfschule ist, wo man das beigebracht kriegt, wie man es am besten, was so gute Proportionen sind, dann ist es schon ganz gut, wenn man sowas hat als Krücke. Ja, was die Waldorfpuppe auch sein soll, ist halt eine Puppe, mit der die Kinder Rollen spielen können. Also was halt viele Plastikpuppen nicht so gut machen, weil sie oft krasse Gesichtsausdrücke haben. Also manche lachen zum Beispiel, und dann kann man schlecht mit so einer Puppe, die halt ein lachendes Gesicht hat, spielen, dass die Puppe traurig ist. Deswegen haben Waldorfpuppen halt so ganz angedeutete Gesichter nur und keine großen, breiten Grinser und so. Und diese Massenindustriepuppen, das ist dann halt auch oft so, dass die halt bestimmte Körperhaltungen haben, und dass die halt auch, manche können auch sprechen, manche können auch pinkeln und so. Und dann wird halt praktisch das freie Spielen dann durch diese technischen Wunderleistungen wird halt dann eingeschränkt. Also das Kind hat dann halt die Tendenz, immer sozusagen wenn die Puppe zum Beispiel laufen kann, immer den Laufautomatik laufen zu lassen oder die Sprechautomatik in Gang zu setzen, und dann spricht die und läuft die halt. Und wenn es abgelutscht ist, dann ist es halt abgelutscht. Und so eine Stoffpuppe ist halt einfach ein kuscheliges Wesen, was man so richtig, wo das Kind halt selber die Fantasie beiträgt, und genau. Ja, sowas haben wir dann tatsächlich angepackt, und die Maria hat mir dieses Buch ausgeliehen, und dann halt haben wir noch ein Puppenmaterialpackung von ihr ge geschickt bekommen, haben wir gekauft. Und da war dann alles dabei, was nötig ist, und ich habe mich dann tatsächlich bin ich Weihnachten zu meinen Eltern gefahren. Dort gibt es auch eine Nähmaschine. Und mit dem Material für die Puppe. Und dann habe ich mich eines Abends, als das Kind, was die Puppe kriegen sollte, schon im Bett war, habe ich dann mich hingesetzt und habe einfach angefangen, den Stoff zuzuschneiden, die Puppe zu nähen und auszustopfen. Und dann habe ich wirklich an einem Abend quasi schon den gesamten Puppenrolling gemacht gehabt. Dann kam noch die Kindermama und die war aber leicht gekränkelt und konnte dann noch nicht so mitmachen. Und die Schwester von dem Kind war auch noch wach und hat es auch noch so mitgekriegt. Und dann habe ich am nächsten Tag, als der Körper quasi fertig war, habe ich dann mit der Schwester von dem Kind zusammen das Gesicht gestickt und haben uns da ganz wunderbar, haben wir das geschafft. Sie hat mich sehr kompetent beraten, was die Form des Mundes anbetrifft. Und dann hat die Mama von dem Kind hat dann die Haare eingehäkelt und die Kleider für die Puppe, da hatte ich ja einen Satz Kleider sozusagen schon fertig, habe ein Kleid gestrickt und so eine Jogginghose dazu genäht und dann habe ich der Puppe noch Häkelschuhchen gehäkelt nach der Anleitung von Maria, die sie mir geschenkt hat. Dankeschön nochmal. Ja, und dann war die Puppe fertig. Ach ja, eine Mütze hat sie auch noch gehabt. Und es war gar nicht so schlimm schwer. Also das Beängstigende war für mich natürlich das Gesicht, weil das sollte halt eben schön aussehen. Und da hatte ich wirklich Angst, ob ich das so hinkriege. Aber die Anleitung in dem Buch, die war einfach total klar und deutlich gewesen. Und was nicht in dem Buch stand, war, wie man so ein Näschen hinkriegt. Das hatte ich aber schon ich hatte ja schon einige Internetseiten gelesen. Und da war so ein guter Tipp. Also man macht praktisch so eine Kopfkugel und formt die. Und danach wird die mit diesem hautfarbenen Puppentrikotstoff überzogen, so dass dann wird praktisch die Haut rübergezogen. Und bevor man die Haut rüberzieht, näht man so eine ganz kleine Perle an die Stelle, wo dann das Näschen hin soll, und dann entsteht halt so ein kleines stupsiges Mini-Näschen an der Stelle, was wirklich mega süß aussieht. Also, das war ein super Tipp mit der Perle. Ich weiß nicht mehr, wo ich den gefunden habe, aber ja, das hat wunderbar geklappt und dann habe ich das Gesicht reingestickt und bin ich dann auch froh, dass die Augen richtig schön symmetrisch geworden sind. Und was ich auch rausgekriegt habe, ist, dass dieses Puppenmachen schon so eine richtig eigene Magie. Also während die Puppe entsteht, kann man so sozusagen den Punkt richtig mitkriegen, wenn die Puppe so richtig mit Leben erfüllt wird, wenn sie halt anfängt, da zu sein und eine eigene Präsenz zu haben. Und das war bei mir, als ich sozusagen den Körper und den Kopf miteinander verbunden hatte. Und dann habe ich Stecknadeln in die Augen rein, da wo die Augen hin sollen, hatte ich Stecknadeln hingesteckt und dann hatte sie schon sozusagen sogar schon ein Gesicht war zu sehen und in dem Moment fiel mir halt auch ein, wie die Puppe heißen soll. Da fiel mir dann ein Name ein, so aus heiterem Himmel und kein anderer. Den habe ich dann der Mama von dem Kind vorgeschlagen, an meiner Schwägerin, und die meinte, das wäre total krass, weil sie hätte das Kind fast so genannt. Und ja, dann haben wir die Puppe eben Marlene genannt und haben die Puppe, dann war die auf einmal da. Und dadurch, dass wir daran alle so ein bisschen mitgemacht haben, ist die Marlene gleich so ein richtig geliebtes Mitglied der Familie gewesen von Anfang an. Und was dann nochmal ganz toll war, ist, als die Haare fertig waren und das Gesicht ganz fertig war und dann war sie schon angezogen, dann haben wir ihr noch Sommersprossen mit einem dunkelbraunen Buntstift draufgetippst und haben ihr noch die Wangen so rot angemalt mit dem Wachsmalstift. Und danach war sie total da und war total süß und das Kind hat sich total gefreut darüber und hat sie gleich total ins Herz geschlossen. Und es ist einfach eine tolle Sache, so eine Puppe zu machen. Das hat mir richtig Freude gemacht und ich kann es echt empfehlen, wenn ihr das auch mal probieren wollt, das einfach mal anzupacken und einfach beherzt machen, was in der Anleitung steht. Es ist nicht so schwierig und bei mir sind auch ein paar Fehlerchen reingekommen. Also zum Beispiel hat die Haut der Puppe, also diese Stoffhaut am Hals, hat die halt Falten, aber das stört das Kind überhaupt nicht. Und die Arme habe ich vielleicht ein bisschen zu fest gestopft und die Beine habe ich ein bisschen Zellulitis-mäßig gestopft, aber das Kind stört es überhaupt gar nicht. Und die Puppe ist in sich gesehen einfach total süß und schön. Ja, also das kann ich echt total empfehlen, so eine Stoffpuppe zu machen. Das ist einfach was ganz Besonderes. Und ich hätte, glaube ich, als Kind auch wahnsinnig gerne so eine Stoffpuppe gehabt. Genau, ja, dann haben wir das von der urbanen Selbstversorgung mit den Waldorfpuppen. jetzt hätte ich noch, was ich gerade toll finde und da hatte ich dann gedacht, ich mache so einen kleinen Jahresrückblick, was ich dieses Jahr so toll fand. Und dazu muss ich jetzt mein anderes Buch holen, nicht das, wo die Shownotes drin sind, sondern mein Art Journal, also mein illustriertes Tagebuch. Und weil da habe ich sozusagen so einen Comic-Jahresrückblick schon reingemacht und da ist alles abgebildet, was ich dieses Jahr toll fand. Ich fand dieses Jahr toll, auf jeden Fall das Familienleben. Also wir hatten total viel Spaß mit den kleinen Nichten und das mag ich gar nicht mehr missen in meinem Leben. Die sind so lieb und süß. Ich freue mich total, dass wir da regelmäßig uns sehen. Und freue mich auch total, dass die Kinder, also den Kindern gefällt es, uns gefällt es, ist total klasse. Super. Ja, meine Nichten haben ja nicht immer in Berlin gewohnt und deswegen ist es für uns jetzt erstmal seit 2,5 Jahren ungefähr ist es was Neues für uns, aber ist halt toll. Was ich auch super fand, war die feministische Blogosphäre, in die ich dieses Jahr so ziemlich gut mich reingestürzt habe. Also ich habe angefangen, feministische Blogs zu lesen und wenn es auch nicht immer alles schön war und manchmal echt total doofe Streitereien waren und man sich gedacht hat, ist es trotzdem toll, dass es feministische Blogs gibt und dass es Frauen gibt, die öffentlich Feministinnen sind und obwohl sie halt nach wie vor dann von irgendwelchen Typen klein gemacht werden und verarscht werden und so, ihr blöden Berufsbetroffenen und habt euch doch nicht so. Und auch wenn es genug Frauen gibt, die dann sagen, ich weiß nicht, was diese Damen immer haben, die schreiben dann auch immer Damen. Also ich werde ja nicht diskriminiert, ich fühle mich ja wahnsinnig wohl und so. Also auch wenn es solche gibt und es halt total frustrierend ist, ist es schön, dass sich die feministischen Bloggerinnen nicht kleinkriegen lassen und trotzdem weiter für den Feminismus ihre Stimme erheben. Ich habe auch schon ein bisschen in die Richtung angefangen zu schreiben und mich in dieser feministischen Blogosphäre ein bisschen einzurichten. Und ich hoffe, dass es auch weitergeht. Was fand ich noch toll dieses Jahr? Auf jeden Fall die Flüchtlingsproteste und Flüchtlingsstreiks. Die sind einfach der Hammer. Also europaweit, so überall geht's ab. Und ich kann meinen Hut gar nicht tief genug ziehen vor diesen Aktivistinnen und Aktivisten, die für ihre Rechte eintreten, die ihre eigenen Stimmen erheben. Also es sind da nicht irgendwelche Linken, die sich für Flüchtlinge stark machen, sondern die Flüchtlinge sprechen selbst und treffen sich selbst mit den Politikern und sagen, ja Leute, ich bin jetzt nicht aus reinem Spaß wochenlang unter Einsatz meines Lebens durch die libysche Wüste geirrt und habe mich dann irgendwie in so Lagern aufgehalten und habe mich dann irgendwann in einer lebensgefährlichen Nussschale übers Mittelmeer eingeschifft. Das habe ich nicht zum Spaß gemacht. Also da habe ich bei YouTube gibt's ein Video, mal gucken, ob ich das finde, von einer sudanesischen geflüchteten Frau, die das so erklärt und es ist so beeindruckend. Ich finde, das sind so Stimmen, die einfach immer, ja, also wo man auch gemerkt hat im Zuge der Proteste, die Politiker sind es nicht gewöhnt, dass Flüchtlinge eine Meinung haben, dass sie Forderungen haben und dass sie sprechen wollen. Die denken dann immer, ja, die sollen mal dankbar sein, dass sie hier überhaupt Dach über dem Kopf und was und Essensgutscheine kriegen, die sollen mal ruhig sein. Also Politiker empfinden es oft als Frechheit, wenn Flüchtlinge sprechen, aber das sind Menschen, die deswegen geflohen sind, weil sie es gewöhnt sind, sich noch nicht mal von Lebensgefahr vom Sprechen abhalten zu lassen. Was sollen die denn sonst? Was sollen die, was erwarten die denn, bitteschön? Also manchmal, ja. Ich finde es toll, dass die Flüchtlinge sprechen und dass sie sich sozusagen auf die politische Bühne begeben haben, habe ich ja auch schon mal in irgendeiner Folge erklärt, wie geil ich das finde. Und das war dieses Jahr auf jeden Fall eine Sache, die mich total glücklich macht. Also, dass man nicht immer nur von schlechten Sachen hört, sondern dass man halt auch, also das gibt mir wirklich die Hoffnung, in die Politik an sich zurück, dass dass es Menschen gibt, die einfach wieder was anstoßen und bewegen. Toll. Ja. Was war noch toll? Auf jeden Fall der Sport. Also ich bin dieses Jahr 3,5 Kilometer am Stück gelaufen. Ich war im Sommer mal relativ fit. Und nächstes Jahr, also das 2013, habe ich auch auf jeden Fall Lust, wieder mich viel zu bewegen. Was war noch schön? Mein neues Fahrrad. Super, ich liebe es. Mein Saxophon habe ich hier auch hingemalt. Das war auch super schön. Meine neue Kamera. Also jetzt kommen die ganzen materiellen Sachen. Und obwohl es auf der Arbeit dieses Jahr relativ stressig war und viele Leute krank waren und viel irgendwie Probleme bewältigt werden mussten, bin ich doch froh, dass wir alles bewältigt haben und dass ich dabei doch eine gute Rolle gespielt habe. Also ich habe es geschafft, irgendwie Heldin der Arbeit zu sein, mich reinzuhängen und eigentlich auch alles hinzukriegen, was ich hinkriegen wollte. Meine Meinung zu sagen, bin ich schon echt zufrieden mit mir und bin aber auch ganz zufrieden, dass 2012 vorbei ist und hoffe, dass 2013 weniger stressig wird, auf jeden Fall. Ja, und nicht last not least habe ich hier noch aufgeschrieben den Stricktreff, den queerfeministischen, der war 2012 auch wieder ein Highlight in meinem Lebensrhythmus. Alle 2 Wochen hat er mich total glücklich gemacht. Und natürlich auch die Treffen von Berlin Spind sind klasse. Und da muss ich mich wieder bedanken für diese wunderbare Organisation bei Fräulein Rottenmeier und der lieben Jaja Sis. Also was ihr auf die Beine stellt, es bereichert einfach mein Leben. Ja, also ich bin für das Jahr 2012 schon sehr dankbar. Und, da habe ich ja noch das wunderbare Team Yeti und die Tour de Vlies aufgezeichnet. Die waren auch total toll, haben mir super Spaß gemacht. Und es war auch echt ein Highlight des Jahres. So, ja. Und damit werde ich mich jetzt einfach mal mit diesem Gesamtrückblicksrundumschlag werde ich mich von euch verabschieden. Denkt dran, bei dem Quiz mitzumachen. Ihr müsst nicht alles wissen. Und dann wünsche ich euch eine faserverrückte Zeit, eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen. Tschüss. Woche und Stricken. Okay, wieder ist eine Folge die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.